Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Schwerpunkt dieser Sendung: die katholische Kirche und die Krisen und Katastrophen auf der Welt. Wir schauen, wo es auf der Welt schlimme Situationen gibt und was die Kirche und die Christen dort machen. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüßt Sie ganz herzlich Mario Galgano. Hören wir zunächst die Nachrichten, heute mit Silke Schmidt.
Für den Eichstätter katholischen Bischof Gregor Maria Hanke ist die Kritik der evangelischen Kirche am neuesten Vatikan-Dokument zum Kirchenverständnis nicht nachvollziehbar. Er verstehe die Aufregung der Protestanten über das Schreiben aus Rom nicht. Wenn jemand konsequent Protestant ist und sich an den Reformatoren orientiert, müsste er doch, so wie der Papst das tut, dazu stehen, dass die evangelische Seite ein anderes Kirchenverständnis hat als die katholische. Die Aufregung des Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, provoziere die Frage nach der evangelischen Identität, so Hanke. Das jüngste Papier der Vatikanischen Glaubenskongregation über das Kirchenverständnis hat nicht die Absicht, einen Überlegensanspruch der katholischen Kirche gegenüber den anderen christlichen Konfessionen zu dokumentieren. Dies betonte der Nuntius in Moskau, Erzbischof Antonio Menini. Dem Vatikan sei es vielmehr darum gegangen, die Charakteristika der wahren Kirche darzulegen, von denen viele auch in den orthodoxen Kirchen vorhanden seien.
Das waren die Tagesmeldungen. In der Türkei fanden am vergangenen Wochenende Wahlen statt. Die Europäische Union hat den Sieg der islamisch-konservativen AKP-Partei bei der Parlamentswahl begrüßt. Nach Ansicht der EU muss Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan nach dem klaren Wahlsieg seiner Partei den Reformkurs entschlossen fortsetzen. Um beiden Seiten, also der EU und der islamischen Bevölkerung, gerecht zu werden, muss Erdogan nun betonter zum Vermittler werden. Beistand erhält der tiefreligiöse Muslim Erdogan aus dem Vatikan. Kardinal Sergio Sebastiani hat im Lichte des AKP-Wahltriumphs mit Nachdruck die Aufnahme der Türkei in die Europäische Union gefordert. Stefan von Kempis kennt weitere Einzelheiten.
Der Finanzminister des Papstes, Kardinal Sergio Sebastiani, begrüßte in einem Zeitungsinterview den Sieg der Partei von Ministerpräsident Tayyip Erdogan. Dadurch werde der Weg für weitere Reformen in der Türkei frei. Die kemalistisch-laizistische Ausrichtung der Türkei sieht der Kardinal, der früher Nuntius in Ankara war, durch Erdogan nicht in Gefahr. Die EU solle den Reformprozess in der Türkei aufmerksam verfolgen und die Tür zum EU-Beitritt offen halten, sonst drohe die Türkei ins islamistische Lager abzudriften. Auch in der Türkei selbst haben viele Kirchenleute positiv auf Erdogans Wahlsieg reagiert. Für die religiösen Minderheiten ist das eine gute Nachricht, meint der Sprecher der katholischen Bischofskonferenz. Erdogans Drängen nach Europa komme den Minderheiten zugute. Außerdem seien die Verhandlungen mit dem Staat über eine juridische Anerkennung der christlichen Gruppen in der Türkei jetzt wohl leichter, hofft der Sprecher. Worum es den Katholiken in der Türkei geht, formuliert Maddalena Santoro, Leiterin der Don Santoro Stiftung. Sie ist die Schwester des vor einem Jahr im türkischen Trabzon ermordeten italienischen Priesters Andrea Santoro.
Es gibt noch keine volle Anerkennung von Seiten der Türkei, was unsere Freiheit betrifft, im Land zu leben und uns frei zu bewegen. Als wäre es wirklich die Absicht der Christen, Leute zu fangen. Wir wollen aber einfach ein respektvolles Zusammenleben. Wir wollen einfach eine volle Anerkennung.
Mehr Frieden in der Welt. Das fordert Papst Benedikt XVI. In seiner Urlaubsresidenz im Cadore-Tal sagte er an diesem Sonntag beim Angelusgebet: Nur wenn die blutigen Konflikte beendet würden, könne ein Himmel auf Erden geschaffen werden. Wie sieht es aber konkret aus in den Krisengebieten der Welt, zum Beispiel Nordkorea? Unter den Staaten, die regelmäßig für negative Schlagzeilen sorgen, gehört Nordkorea. Das Land steht etwa seit 2000 wegen seiner Weitergabe von militärischer Raketentechnologie und in letzter Zeit zusätzlich wegen seines Atomwaffenprogramms im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Pater Max Capabianca weiß mehr darüber.
Nordkorea und sein Atomprogramm, ein delikates Thema. Zwar hatten vor kurzem erstmals wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde ihre Arbeit aufgenommen, die die Abschaltung des Atomreaktors Yongbyon bestätigen konnten. Vergangene Woche allerdings endeten Verhandlungen zum Stopp des nordkoreanischen Atomprogramms, ohne dass ein konkreter Zeitplan für den weiteren Abrüstungsprozess vereinbart wurde. Nordkorea besteht im Gegenzug für seine eingeleitete atomare Abrüstung auf baldiger Lieferung von nuklearen Leichtwasserreaktoren. Der englische Nordkorea-Experte Stuart Windsor, der Priester leitet das Hilfswerk Christian Solidarity Worldwide, begrüßt, dass wieder verhandelt wird. Aber
however, we don't see anything happening on the human rights front that
trotzdem, an der Menschenrechtsfront sehen wir, dass nichts passiert, das uns für die Zukunft optimistisch stimmen könnte. Wir machen uns Sorgen um die Menschen dort, vor allem um die Christen. Wir beten und kämpfen zusammen mit verschiedenen Kirchen auf der ganzen Welt, dass die Barrieren fallen. Wir wollen, dass diese Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die nur geheim ihren Glauben leben können, endlich befreit werden. Sprechen Sie in Ihrem Programm davon und teilen Sie den Menschen diese Notwendigkeit mit.
Eine neue Gesprächsrunde zum Abrüstungsprogramm ist für September geplant. Die USA wollen dem kommunistischen Land allerdings die Reaktoren erst nach dem Wiederbeitritt zum Atomwaffensperrvertrag genehmigen. An den Verhandlungen nehmen neben Nord- und Südkorea China, die USA, Russland und Japan teil.
Wir bleiben in Asien. Auch auf der Insel Sri Lanka herrscht seit Jahren Unruhe. Im Nordwesten Sri Lankas haben sich Armee und die tamilischen Rebellen in der Nacht zum Montag neue Gefechte geliefert. Dabei seien 5 der eigenen Kämpfer umgekommen, teilten die Befreiungstiger von Tamil Elam mit. Diese Gruppe ist auch besser bekannt unter der Abkürzung LTTI. Silke Schmidt kennt weitere Hintergründe.
Fast täglich berichten Nachrichtenagenturen von Toten auf Sri Lanka. Schon längst haben sich die Auseinandersetzungen zwischen Tamil-Tigern, LTTI, und der Regierung in Colombo zu einem regelrechten Krieg ausgeweitet. Selten ist etwas über die Situation der Zivilbevölkerung zu hören. Vor Ort sind zahlreiche Hilfsorganisationen im Einsatz, sofern sie zu den Konfliktherden überhaupt vorgelassen werden. Wir haben mit Andrea Galea de Bono vom Hilfswerk der Jesuiten Jesuit Refugee Service gesprochen.
Der Zugang zum Konfliktgebiet im Norden und Osten Sri Lankas ist aus Sicherheitsgründen sehr beschränkt. Wir sind dort, um die Menschen umzusiedeln, die vom Militär vertrieben wurden. Die Armee Sri Lankas will die Gebiete säubern, in denen die LTTE ihre Basis hatten. Als der Waffenstillstand vereinbart wurde, hatte die Regierung der LTTE erlaubt, in manchen Gegenden zu bleiben. Doch seitdem die Friedensvereinbarung gescheitert ist, wollen sie in der Tat das ganze Areal säubern.
Die Rebellen fordern einen unabhängigen Staat im Norden und Osten Sri Lankas. Allein in den vergangenen 12 Monaten starben in dem Konflikt etwa 4.500 Menschen.
Zurück nach Europa. Vor unserer Haustür quasi fand vor wenigen Jahren der hoffentlich letzte Krieg Europas statt. Der Balkan ist heute noch ein Unruheherd. Das vorläufige Scheitern einer UNO-Resolution für die Kosovo-Frage bedeutet für die westlichen Friedenspolitik auf dem Balkan einen schweren Rückschlag. Vor Ort scheint die Lage im Augenblick noch ruhig zu sein. Das bestätigt uns auch Michael Veit, Mitarbeiter bei Caritas Luxemburg. Im Augenblick befindet er sich im Kosovo.
Die Menschen hier vor Ort haben ehrlich gesagt ganz andere Probleme oder positive Probleme im Moment. Es sind Ferien. Ferien bedeutet hier, dass die ganzen Leute, die im Ausland, ins Ausland gereist sind und dort ihr Geld verdienen, die Familienangehörigen hier zurückkommen, für die Ferien zu verbringen mit ihren Familien. Und das beschäftigt die Menschen hier und das prägt das Stadtbild und das prägt vor allem das Landbild. Die Religion ist leider wie die Politiker zum größten Teil auch in Urlaub. Das heißt, es ist sehr schwer im Moment Vertreter der drei Religionsgemeinschaften, der Katholiken, der Orthodoxen und des Islams an einen Tisch zu bekommen.
Nach dem vorläufigen Scheitern der Gespräche könnten die Religionsgemeinschaften in Kosovo eine Schlüsselrolle übernehmen. Dazu meint Kosovo-Experte Veit,
Kommunikation zwischen den drei Religionsgemeinschaften sehr schwierig. Ich denke, dass die katholische Kirche eine wichtige Rolle spielen kann bei der Versöhnungsarbeit. Aber das geht natürlich nur, wenn die anderen mitmachen möchten. Und die orthodoxe Kirche sieht nicht die Notwendigkeit, in einen Dialog mit dem Islam zu treten. Und der Islam, vor allen Dingen die Vertreter, sehen sich nicht als Repräsentanten der albanischen Mehrheit, sondern der Muslime als solche, die ja eigentlich quer über verschiedene Ethnien geht. Die katholische Kirche wird mehr tun in dieser Hinsicht, vielleicht nicht auf der Ebene des Bischofs, aber wahrscheinlich auf Ebene der einzelnen Pfarreien oder auch durch ihre verschiedene Arme, sei es auf höherer Ebene oder sei es auf kleinerer Ebene, wie wir als Caritas halt auch versuchen, Friedensprojekte zu machen und in den Dialog mit Vertretern der anderen Gemeinschaften zu kommen.
Nach monatelangem Tauziehen mit Russland sind die Verhandlungen im UNO-Sicherheitsrat über die Zukunft der südserbischen Provinz Kosovo gescheitert. Doch die Kosovo-Albaner geben nicht auf. Sie haben den kommenden 28. November als Termin für ihre Unabhängigkeitserklärung von Serbien erklärt, falls es nicht doch zu einer einvernehmlichen Regelung innerhalb der Vereinten Nationen kommt. Der 28. November ist der Nationalfeiertag Albaniens, der auch von der albanischen Mehrheit in der serbischen Provinz gefeiert wird. Die katholische Kirche ist aber nicht nur bei politischen Krisen gefordert. In den vergangenen Tagen gab es auf der Welt auch Katastrophen zu vermelden. Im weltgrößten Atomkraftwerk in Japan ist wegen eines schweren Erdbebens mehr Radioaktivität ausgetreten als bislang angenommen. In der Stadt Kajiwazaki Kariwa richtete vergangene Woche das Beben große Schäden an. Etwa 800 Häuser wurden zerstört. 9 Menschen kamen bei dem Beben ums Leben. Etwa 900 wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Die katholische Kirche vor Ort hilft den Opfern. Das bestätigt der Jesuitenpater Günther Kerkmann. Dies liegt daran, dass
die Kirche bereits organisiert ist. Ne? Sie sind ja in Pfarreien organisiert, da gibt es Frauenvereine, da gibt es Männervereine und so weiter. Die können also sofort durch ihre Organisation helfen. Während die Stadtverwaltung das nicht kann. Die Stadtverwaltung muss erstmal einen Aufruf machen an die Bevölkerung, Freiwillige sammeln und das dauert zu lange. Was jetzt in Niigata geschehen ist, auch dort wird etwas Ähnliches stattfinden. Ich habe inzwischen auch hier bei uns angefangen, eine Geldersammlung.
Jesuitenpater Kerkmann lebt seit 40 Jahren in Japan. Dort werden fast alle 5 Minuten Erdstöße registriert. Die Region Niigata war zuletzt im Oktober 2004 Schauplatz eines Erdbebens, bei dem 65 Menschen starben und mehr als 3000 verletzt wurden. Die Japaner haben sich daran gewöhnt, sagt Jesuitenpater Kerkmann.
Die leben nicht in einer besonderen Furcht oder sowas, das ist einfach, wenn es kommt, dann kommt's, ne? Aber dass also die Leute sich den ganzen Tag darüber also fürchten, dann können sie ja nicht arbeiten, können sie ja nicht leben. Normalerweise wird darüber nicht weiter nachgedacht. Was aber nachgedacht wird, ist also, wie man sich verhält. Es werden Kurse angeboten, wie man sich in Katastrophenfällen verhält. Es werden jedes Jahr werden Übungen angestellt, wenn ein Erdbeben kommt, was man dann machen muss. Das wird auch im Fernsehen gezeigt und so weiter. So dass also die Leute ziemlich gut darauf vorbereitet sind. Die meisten Leute wissen genau, was sie zu tun haben, wenn es ein Erdbeben gibt.
In Brasilien, und damit wechseln wir Kontinent, schoss am vergangenen Dienstag ein Flugzeug der brasilianischen Fluggesellschaft TAM auf dem Congonhas-Flughafen von São Paulo über die Landebahn hinaus und prallte in ein Gebäude nahe einer Tankstelle. Die genaue Ursache ist weiterhin unklar. Vermutet wird unter anderem, dass die relativ kurze Landebahn bei Regen keinen Spielraum bot. Birgit Pottler weiß mehr darüber.
Nach dem schwersten Flugzeugunglück in der Geschichte Brasiliens mit rund 200 Toten hat Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva angekündigt, nach der Ursache für die Tragödie zu suchen. Die Regierung werde zudem einen neuen Flughafen in São Paulo bauen lassen. Damit sollen die beiden anderen Großflughäfen entlastet werden, sagte Lula in seiner ersten Ansprache nach der Tragödie. Brasilien trägt Trauer, sagt auch der Erzbischof von São Paulo, Odilo
Scherer.
Es handelt sich wahrlich um eine erschreckende Tragödie für ganz Brasilien. Wir Christen können dabei nur unsere Anteilnahme und Worte der Unterstützung an die Hinterbliebenen richten. Ich habe in einer Mitteilung der Erzdiözese São Paulo im Namen aller Gläubigen unsere Anteilnahme bekannt gegeben. Unsere Solidarität richtet sich an die Familienangehörigen der Opfer, aber auch an die Direktoren und Funktionäre, die in dieser Tragödie verwickelt sind.
Die Bergung der Leichen geht indes weiter. Einen offiziellen Trauergottesdienst gab es bislang nicht. Doch der soll bald sein, sagt Erzbischof Scherer.
Wir werden den Zeitpunkt finden, bei dem wir alle beisammen sind, um diesen Augenblick der Trauer zu überwinden. Es geht jetzt darum, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wir müssen zusammenhalten. Beten wir deshalb zu Gott, damit er uns dazu helfen möge. Wenn wir einen geeigneten Augenblick finden werden, dann zelebrieren wir einen Gedenkgottesdienst für die Opfer.
Afrika und ihre Krisen stehen ebenfalls immer wieder in den Schlagzeilen. Die Bischöfe des südlichen Afrikas hielten an diesem Wochenende ihre 8. Versammlung ab. Die Oberhirten trafen sich in Luanda, der Hauptstadt Angolas. Gudrun Seiler erzählt uns davon.
Im Mittelpunkt der Gespräche standen unter anderem die gesellschaftlichen und sozialen Probleme dieser Länder. Und die sind zahlreich, sagt Georg Kerkhoff, Pfarrer der St. Bonifatius-Gemeinde in Johannesburg.
Ich glaube, die größte Herausforderung ist die Bekämpfung der Armut. Das ist eine moralische Herausforderung geradezu, weil die sich nachher auch in ganz viele einzelne Facetten aufsprengen lässt. Zum Beispiel, dass also die Kinder eine gute Ausbildung bekommen, dass also eine gerechtere Verteilung der Güter stattfindet, dass also die Armut bekämpft wird. Und die Armut ist eine ganz große Geißel für die Kriminalität, die hier, also gerade in Südafrika herrscht.
Bei den Beratungen der Bischöfe ging es neben der Armut auch um AIDS, einem Thema, das von den Politikern südlich des Äquators nicht genug ernst genommen wird, sagt Kerkhoff.
Die AIDS-Rate ist hier im südlichen Afrika wiederum angestiegen. Das heißt, wir müssen also den Kindern und Jugendlichen klar machen oder versuchen klar zu machen als Kirche auch, wie man in einem AIDS-Zeitalter leben kann und gut leben kann, ohne dass man also gleich alles meint, sich nehmen zu müssen. Was mich erschreckt hat, ist, dass also hier der Herr Zuma, der sich ja auch um das Präsidentenamt nach Mbeki bewirbt, dass er also hier ja eine Riesenaffäre hatte mit einer Prostituierten, ungeschützten Verkehr hatte und dann also zum Besten gab. Es würde also zur Vorbeugung ausreichen, wenn man hinterher heiß duscht und die Gesundheitsministerin ihm also gleich in die Seite springt und sagt, ja, und viel Gemüse, vor allen Dingen rote Beete isst.
Die Bischofskonferenzen des südlichen Afrika haben sich zur sogenannten Imbisa zusammengeschlossen. Daran sind 6 Bischofskonferenzen aus 9 Ländern beteiligt.
Und damit endet auch die Sendung Weltkirchenmagazin und unser Blick auf die Krisengebiete der Welt. Wenn die Menschen in Frieden miteinander leben würden, dann würde die Erde wirklich einem Paradies gleichen. Stattdessen schafft der Mensch, wenn er der Versuchung des Bösen nachgibt und zu den Waffen greift, immer wieder Räume der Hölle. Mit diesem Zitat von Papst Benedikt XVI., das er beim Angelusgebet an diesem Sonntag gesagt hat, verabschiedet sich Mario Galgano ganz herzlich von Ihnen. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.